Geht hin in alle Welt. In alle Welt. Und Jesus hat diesen Befehl nicht gegeben, geht hin 50 Kilometer weiter, 100 Kilometer weiter, in alle Welt. Und er hat nicht versprochen, dass es einfach sein wird. Aber was war sein Versprechen? Ich werde bei euch sein. Bis ans Ende dieser Zeit. So, er hat nicht versprochen, geht hin, weil, hey, ihr seid mein Jünger, ihr seid unter meinem Schutz und wird es einfach für euch sein. Wir sind sein Jünger, wir sind unter seinem Schutz, aber einfach wird es nicht. Und es ist immer eine Herausforderung. Genauso wie eine Herausforderung war, für eine Albaner nach Deutschland zu kommen. Oder eine Deutsche, der nach Brasilien geht. Oder eine Brasilianer nach Deutschland. Und so ist dieser Befehl Jesu, geht hin in aller Welt, für jeden von uns, auch wenn wir nicht alle persönlich bis ans Ende der Welt gehen, aber irgendjemand hört diesen Ruf. Und als Jugend mit einer Mission, so verstehen wir hören diesen Ruf Gottes, geht hin. Ich weiß nicht, wie sehr Sie Jugend mit einer Mission kennen, aber wir sind jetzt, wie alt sind wir? 64 Jahre alt als Missionsbewegung. Verglichen mit der Kirchengeschichte ist das nicht viel. Aber in dieser Zeit hat Gott so viel gemacht und so viel mit uns gemacht. Und dann auch durch uns. Heute ist Jugend mit einer Mission in, wie ich vorher sagte, in 180 Ländern vertreten, mit unterschiedlichsten Missionsprojekten. Aber es gibt einen Teil bei Jugend mit einer Mission, das ist das Herzstück. Und das nennen wir die Jüngerschaftsschule. Die ist so bekannt, dass mittlerweile ist eingedeutscht der englische Begriff DTS, Discipleship Training School. Und einige von den Leuten, die hier sind, sind von der Jüngerschaftsschule, die gerade bei uns im Zentrum läuft. Und ich kann fast sagen, jeder, der so eine Jüngerschaftsschule gemacht hat, kommt zurück nach 6 Monaten und sagt, boah, mein Leben ist total verändert. Und nicht, weil Jugend mit einer Mission besonders ist, sondern weil jeder Einzelne nimmt so eine ausgesonderte Zeit mit Gott und für Gott. Und in dieser Zeit, du bist hundertprozentig bei Gott und er kann Dinge verändern, er kann Dinge ins Licht bringen und er bestätigt unsere Identität und unsere Berufung. Ich bin nach Deutschland gekommen und als ich kam, das war 1993, und ich kam, weil ich in Kontakt mit vielen Missionaren, die in Albanien waren, kam und sie haben mich nach Deutschland eingeladen. Und ich muss sagen, ich habe in Deutschland das kommunistische Paradies entdeckt. Vielleicht klingt es für Sie komisch, aber es war tatsächlich so. Als ich hier kam, war für mich Deutschland genau das, was wir Kommunisten uns gewünscht hatten. Wohlstand für alle. Ich habe keine Armen gesehen. Ich habe damals in Düsseldorf gelebt, große Stadt, wunderschöne Straßen. Wer redet vom Dorf? Also Dorf. Dörfer in Deutschland sind kein Dorf. Die Straßen sind asphaltiert. Alles ist perfekt. Ja. Gut, jetzt meckern wir sehr viel über den deutschen Bahn, okay? Aber ich habe in Düsseldorf das Paradies im Hauptbahnhof entdeckt. Im Hauptbahnhof habe ich erstmal so irgendwie ein paar Zahlen gesehen, so wie 0759 oder 1401. Was könnte das heißen? Das kann doch nicht die Zeit sein, oder? Also auf die Minute genau. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Und 7.59 Uhr, der Zug kam an. 14.01 Uhr ist er losgefahren. Wow, wie ist das möglich? Weil ich kenne Züge in Albanien, wir hatten zwei sogar. Und bei uns hieß es, heute kommt er. Oder heute kommt er nicht. Schade. Und dann komme ich hier und alles ist perfekt. Die Häuser, die Straßen, die Autos. Wir sind hier in Ingolstadt, was soll ich sagen? Die Autos. Perfekt. Und so war 2,5 Monate, ich dachte, ich bin in das Utopialand, wie Kommunismus das nennt, gelandet. Alles ist perfekt. Und genau in demselben Hauptbahnhof ist diese Perfektion zusammengebrochen. Weil ich habe gesehen, wie 3 Jugendliche unter der Treppe sich gespritzt haben, Heroin genommen haben. Und ich hatte keine Berührung mit Drogen, also ich hatte keine Ahnung, was Drogen macht, aber so mit ein paar Filmen, die ich gesehen hatte, dachte ich, Drogen bringen dich um, also Hände weg von Drogen. Und als ich das sah, ich wurde wirklich erschüttert. Wieso machen sie, sie leben im Paradies, sie haben alles, was sie brauchen, und dann bringen sie sich um. Warum? Und das war so die erste Schockfrage für mich, wo bin ich gelandet? Gleichzeitig war das auch mein Ruf in die Mission. Weil in der Situation hatte ich den Eindruck, dass Gott sagte, sie tun das, weil sie mich nicht kennen. Weil diese Leere, was sie in sich haben, versuchen sie mit Drogen zu füllen, um ganz zu füllen. Und also wirklich so einmal ganz in der Spitze angekommen, Paradies, und dann boom, Hölle, Tod. Und genau in dem Moment hatte mich der Leiter von Jugend mit einer Mission in Norddeutschland angerufen und gesagt, so cool, ich habe gehört, du bist in Deutschland, komm, besuch uns. Und dann habe ich sie besucht. Und dann hatte er eine Begegnung mit Gott, die so tief ging, dass ich sagte, wow, wenn Gott so ist. Und es ging so in Richtung, Gott hat mir seine Liebe gezeigt, dass ich ohne Ende geweint habe, ohne zu erklären, warum weine ich. Und nach der Veranstaltung habe ich meinen Freund gerufen und habe gesagt, hey, das und das ist passiert, was war das? Und dann sagte er, ach Sokol, das ist der Heilige Geist. Gott weiß, dass du materialistisch aufgewachsen bin. Und so bin ich aufgewachsen, in einer materialistischen Welt. Ich glaube nur das, was ich sehe und anfassen kann. Und Gott weiß das und deswegen hat er dich angefasst. Damit du endlich kapierst, er ist Liebe. Und ich habe das wirklich wie ein Kind angenommen. Also wow, wenn Gott so ist, ich hatte Pläne, ich wollte als Ingenieur hier, ich habe Maschinenbau in Albanien studiert und ich wollte hier in Deutschland gut Geld verdienen als Maschinenbauingenieur und war im Prozess, mein Diploma anerkennen zu lassen. Und als ich das erfahren habe, dann dachte ich, nee, ich will nichts anderes tun, außer diese Gott näher kennenzulernen. Und tatsächlich war es so, dass der Leiter von der Jüngerschaftsschule kam auf mich zu und sagte, wir haben gebetet und wir haben den Eindruck gehabt, dass Gott wollte uns 16 Studenten geben. Wir haben bis jetzt 14 und die Schule fängt morgen an. Könnte sein, dass du und dein Freund die zwei Vermissten sind? Und dann sage ich, warum geht ihr nicht, macht einen Gebetsspaziergang, fragt den Herrn und dann trifft eine Entscheidung. Wow, wow, was ist ein Gebetsspaziergang? Wie fragt man den Herrn? Und alles zu viel, wir sind spazieren gegangen und es klang gut, eine Jüngerschaftsschule zu machen. Und das war 1993. Und seitdem bin ich bei Jugend mit der Mission. Ich musste meinen Vater erklären, also ursprünglich komme ich von einem muslimischen Hintergrund. Mein Name ist Hodja. Hodja ist der, der in der Moschee lehrt. So, ich nehme an, irgendjemand von meinen Vorfahren hat in Moschee gedient. Mein Vater hieß Mohammed, aber sein zweiter Name war der Lenin. Lenin sagt was? Kommunismus. Er war ein überzeugter Kommunist. Und als ich sagte, Papa, ich habe mich entschieden, nicht den Weg der Maschinenbauingenieur zu gehen, sondern möchte jetzt, und ich habe mein Bestes gegeben, zu erklären, was ich tue, ich mache eine Jüngerschaftsschule. Und seine Antwort, ich muss das erklären, die Kommunikation lief per Brief. Kennen Sie das? Naja, das sind so einige, die das ganz gut kennen. Sie schreiben mir einen Brief und einen Monat später bekomme ich das, dann schreibe ich und dann einen Monat später bekommen Sie es. Und so lief der Kommunikation. Und als ich das geschrieben hatte, dann hat mein Vater geschrieben, was, du willst ein Priester werden? So hat er das verstanden. Hast du vergessen, dass du ein Hodja bist? Hodja ist der in der Moschee. Also, komm sofort nach Hause. Und dann hatte ich ein weiteres Brief geschrieben. Und während ich diesen Brief schreibe, fallen mir die Tränen auf den Brief, weil mir tat es so weh, dass sie können nicht verstehen den Weg, den ich gehe. Und dann kommentiere ich auf den Tränen. Und meine Mutter und mein Vater lesen den Brief und die sind voll im Weinen, im Tränen und merken, dass dieser Weg, den ich angefangen habe, ist ein neuer Weg und die ist ernst für mich. Das, was ich tue, ich meine es ganz ernst. Und dann, ein paar Monate später, habe ich sie besucht. Und dann haben sie, hat mein Vater gesagt, Sokol, du weißt, ich glaube nicht an Gott. Ich kann das nicht. Aber von dem, was du erzählst und was mit dir passiert ist, das klingt sehr gut. Du hast meinen Segen, mach das. Und dann konnte ich zurück nach Deutschland kommen mit seinem Segen. Und seitdem bin ich immer noch bei Jugend mit einer Mission. Erst in Norddeutschland, jetzt in den Süden und meine schon ein bisschen in Deutschland angekommen zu sein. Aber der Ruf bleibt, geht hin in alle Welt. Und das ist nicht für alle, aber nicht nur für ein paar. Also das sind ja nicht, die sind ganz am Anfang von ihrem Berufsleben und sie gehen in unterschiedlichen Nationen. Ich sehe hier meinen Freund Mohsen. Den Mohsen habe ich vor 2013 war das? 2013, also vor 11 Jahren kennengelernt. Und ich habe ihn kennengelernt in den Asylheim in Neuburg in der Donau. Und damals hatte ich regelmäßig besucht. Und dann, ich sehe ihn zum ersten Mal und ich empfinde, Gott sagt, ihn sollst du jüngern. Und ich sage, okay, Ich versuche mit ihm zu reden, kommt nur Persisch. Weder Englisch noch Deutsch. Aber Gott sagte, an ihm sollst du investieren. Und dann manchmal mit Händen und Füßen, aber oft hatte ich immer einen Übersetzer dabei und so haben wir uns kennengelernt. Als er sagte, dass er glaubt nicht an Gott und er war auch in Mekka, aber hat Gott auch dort nicht gefunden, ich wusste, Gott arbeitet in sein Leben. Ich weiß nicht, ob Sie sein Zeugnis kennen, aber es war ein Weg, mit ihm zu gehen, dass er auf einer Seite Deutsch gelernt hat, aber auf die andere Seite ein neues Leben starten konnte. Und dass er jetzt als Pastor ordiniert wurde, ist mein größter Stolz. Und dieser Stolz, übrigens, dieser Stolz trage ich mit meinen grauen Haaren. Mindestens die Hälfte davon kommt von ihm. Und das ist der andere Aspekt von Mission, was wir immer wieder erleben, ist, dass Mission bedeutet nicht das Land, sondern es sind einzelne Personen. Gott bringt uns in Begegnung mit einzelnen Personen. Und ich soll nicht ganz Iran evangelisieren, sondern meine Aufgabe war, Mohsen das Evangelium weiterzugeben. Und so gehen wir in aller Welt. Ich erzähle vielleicht eine letzte Geschichte. Letzte Woche war ich mit ein paar Leuten, Suleika war dabei, in Serbien. Wenn Sie ein bisschen die Geschichte von Balkan kennen, wissen Sie, dass Albaner und Serben nicht so gut miteinander. Und wir waren in Nisch und das war eine Gebetskonferenz, aber Konferenz ist auch nicht das richtige Wort, sondern es ging um Versöhnung. Und da kam auf die Bühne, ein serbischer Pastor hatte auf die Bühne gebeten, eine Frau aus Kosovo zu kommen. Und dann sagte er, darf ich dich Freundin nennen? Und sagte ja. Und dann hat sie ihre Geschichte erzählt. Die Serben hatten ihren Vater getötet und mehrere von ihren Geschwistern. Und als das geschah, hatte sie geschworen, nie würde ich meinen Fuß in Serbien setzen. Und dann, sie kam auch von muslimischem Hintergrund, aber irgendwie kam sie zum Glauben. Und dann hat sie so viel Vergebung in ihr Leben bekommen, dass sie eines Tages bereit war, die Serben zu vergeben. Und dann passiert tatsächlich, dass dieser Pastor bei ihr vorbeiging. Ja, er hatte ihre Geschichte gehört und hat sie um Vergebung gebeten. Und dann hat sie gesagt, kommt bei mir zu Hause. Bei ihr zu Hause sind nicht Christen. Und er ging auf die Knie in der Familie und hatte um Vergebung gebeten. Und sie können das nicht, aber die Frau hatte die Vergebung ausgesprochen. Und er hat gemerkt, ich bin noch nicht fertig. Und sagte, können wir am Grab von deinem Vater gehen? Und dann sind sie zusammen am Grab ihres Vaters gegangen und beide hingekniet, haben einander Vergebung ausgesprochen. Und während sie das auf der Bühne erzählen, sind beide präsent und beide umarmen sich. Und die Hälfte, wir waren 600 Leute, die Hälfte davon waren nur am Heulen. Gott macht die Herzen weich. Gott verändert vieles und bringt Versöhnung auch da, wo wir es nie erwarten. Und dass Serben und Albaner sich so umarmt haben, das war für mich wirklich der Höhepunkt von dieser Veranstaltung. Wir waren 4 Tage dort. Und andere Versöhnung, andere Nationen, ein anderer Tiefpunkt war zwischen Bosnien und Serben. Auch das trägt so viel. Ich möchte abschließen mit einer. Vor ein paar Tagen haben wir geredet über Abenteuer mit Gott. Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dann ist unser Leben ein Abenteuer. Aber unser Ziel ist nicht Abenteuer. Unser Ziel ist, Gott zu folgen und das zu tun, was er uns sagt. Und wenn wir das tun, dann werden wir erleben, dass unser Leben ein ganzes Abenteuer ist. Und auch wenn die Jugendlichen kommen und sagen, oh, ich will Gott erleben, die wissen nicht, wodurch sie gehen werden. Aber ich bin mir sicher, im Nachhinein würden sie sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Gott zu folgen, Gott zu gehorchen, das sind so, ist eine Terminologie, die wir sehr weit weg sind, momentan Gott zu gehorchen, das ist das Beste, was einem geschehen kann. Jesus, danke, 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 dass du deine Versprechen hältst, dass du mit uns gehst bis ans Ende dieser Zeit. Und egal, wodurch wir gehen, egal, was für Phasen wir gerade stehen, du bist bei uns, du bist mit uns, du bist in uns. Und wir danken dir dafür. Herr, ich bete für unsere Gemeinde hier, dass jeder dich jeden Tag so erlebt wie der gute Vater, den guten Bruder, den gute Schwester. Herr, dass wir einander auferbauen, damit dein Reich hier auf der Erde wird so, wie es im Himmel ist. Amen.